Ich sag erstmal ein Hallo zu Theresa und Kai vom Tapetenwechsel und Ronny und Kai vom Wiergarten.
Hallo.
Hi.
Hallöchen.
Wir wollen sprechen über den Nachbarschaftspreis. Ihr seid ja, ich glaube, 6 Nominierte in Thüringen gibt es insgesamt. Ihr seid 2 davon für den Nachbarschaftspreis 2018. An dich, Theresa, mal die Frage, wie war denn das, als ihr erfahren habt, dass ihr für diesen Nachbarschaftspreis nominiert seid?
Also wir haben uns sehr gefreut, sind seitdem noch gar nicht zusammengekommen als Gruppe. Wir sehen uns erst am Montag wieder und werden da nochmal anstoßen. Es war schon überraschend, aber das Thema Nachbarschaftspreis haben wir dennoch vorher schon besprochen, weil man sich einfach für diesen Preis selber anmelden musste. Das wird so nach außen hin, glaube ich, gar nicht so transparent dargestellt. Also alle Nominierten haben sich im Vorfeld selber angemeldet.
Und vielleicht Kai vom Wiergarten, Tapetenwechsel, wir haben aber Kai vom Wiergarten auch noch dabei. Da kommen wir gleich hin zum Wiergarten. Kai vom Tapetenwechsel, was sagst du, warum habt ihr euch beworben? Was war so eure Intention?
Naja, wir wurden direkt gefragt. Wir haben ja quasi eine große Schwester in Leipzig sitzen, den Tapetenwechsel in Leipzig, die uns gebeten haben, oder uns darauf aufmerksam gemacht haben, uns zu nominieren. Und wir haben dann tatsächlich, das war beim letzten Treffen, war genau die Deadline, haben uns das angeschaut, haben geguckt, was das ist, haben darüber gesprochen in der Gruppe und haben dann eigentlich auch ziemlich fix den Online-Antrag ausgefüllt und fanden das Prinzip halt gut, ehrenamtliche Arbeit, kulturelle Arbeit, ja, auch in den Fokus zu rücken und die Möglichkeit auch zu haben, dort vielleicht Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar auch Gelder zu bekommen. Das ist natürlich auch eine gewisse Motivation.
Kai und Ronny vom Wiergarten, was war denn so eure Motivation zu sagen, wir bewerben uns dort?
Ja, na, die Motivation ist natürlich, dass man, also ich meine, es ist der Nachbarschaftspreis so, also das heißt, also wir funktionieren natürlich mit der Nachbarschaft, also es ist immer diese Interaktion halt irgendwie, egal ob das jetzt nur ansässige Anwohner sind oder ob man halt einfach sagt, so in der Stadt mit der Größe wie Erfurt ist ja irgendwie sowieso dieses Gemeinschaftsgefühl und letztlich halt natürlich so dann das Wir-Gefühl und daher halt auch die Ableitung vom Namen. Und ja, weil das alles gut zusammenpasst, so haben wir uns da halt eben sozusagen auch erkannt und auch die Empfehlung bekommen, sich da zu bewerben und sind dem nachgegangen.
Wir sind ein Ort für Möglichkeiten, so für die ganze Familie, für jeden, für alle Nachbarn, für Menschen verschiedener Kulturen und die können da einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag verbringen und können ihre Ideen mitbringen, können sich da ausleben. Ja, und auch wenn der Wiergarten irgendwann an seiner jetzigen Stelle nicht mehr existiert, wird er vermutlich weiterziehen, weil ja die Nachbarschaft ist ja groß. Ne?
Tapetenwechsel hat man auch schon einiges gehört, trotzdem vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, was genau macht ihr?
Und zwar arbeiten wir mit dem Format Wohnzimmerkonzert. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die hat jetzt schon 4-mal stattgefunden. Und findet immer an einem Sonntag statt, am Nachmittag bis Abend, an 3 Orten, die fußläufig beieinander liegen. Und an diesen 3 Orten gibt es jeweils Gastgeber. Das sind manchmal Bewohner einer privaten Wohnung oder also meistens die Leute, die an dem Ort wohnen. Die begrüßen Gäste, die sich mittlerweile bei uns anmelden müssen, weil einfach sonst zu viele Leute kommen und es viel zu eng wird. Und wir haben als Tapetenwechselteam im Vorfeld lokale Künstler rausgesucht. Und es passiert eben an jedem Ort innerhalb einer Stunde ungefähr etwas. Und das Publikum rotiert dann und wechselt mit der Moderation, das ist jemand aus dem Tapetenwechselteam, dann den Ort. Und es gibt so ein Rotationsprinzip und einen Zeitplan. Und man kann in kürzester Zeit lokale Kunst kennenlernen und Kultur. Und das Programm innerhalb der Orte wiederholt sich 3-mal mit einer Pause und findet eben immer vor verschiedenem Publikum statt. Das ist so ungefähr dieses Prinzip, also Wohnzimmerkonzert mal 3.
Nun würde mich mal interessieren, bei euch beiden, bei beiden Konzepten spielt ja die Musik eine wichtige Rolle, also spricht eine gewisse Lautstärke. Und in den letzten Jahren ist es in Erfurt, sagen viele Kritiker, sehr, sehr, sehr ruhig geworden. Es gibt viele Probleme, gerade in der Innenstadt mit Lautsein, lauter Musik. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr irgendwann schon mal Probleme gehabt mit Konzerten oder mit Nachbarn, die gesagt haben, ey, ich will das nicht, das ist mir zu laut? Oder ist das alles easy?
Also ja, natürlich ist es halt einfach genau das, was halt Nachbarschaft bedingt. Also es bedingt auch einfach Kommunikation und auch einfach Austausch. Und es ist halt ähnlich wie halt irgendwie Kunst halt von Kritik auch irgendwie lebt, sodass diese Interaktion stattfindet. Es ist natürlich halt auch, dass es halt Anwohner halt immer wieder gibt, so die halt auch einfach sagen, hey, es ist da zu laut. So, da gibt es halt Menschen, die halt ähnlich wie man es halt beim Kokolores zum Beispiel ja auch kennt, so wo es einen Anwohner gibt, da ist es interessant, wenn man auf die Meinung hört. Also man nimmt sie halt irgendwie wahr, man probiert darauf einzugehen. Aber es gibt Menschen, die möchten einfach per se das halt irgendwie nicht, egal was es für Angebote gibt. Da ist halt einfach so ein Provokationspunkt, glaube ich, von der einen Seite dann halt da. Und dann gibt es natürlich halt auch Menschen, die man dann direkt abholen kann. Und das ist halt uns auch immer wichtig, halt eben so auf die Nachbarn zuzugehen. Wir hatten halt auch, bevor die Eröffnung halt wirklich dann war, haben wir halt auch irgendwie alle Nachbarn informiert. Die haben so einen kleinen Zettel bekommen und dann haben wir gedacht halt irgendwie so aus einer Gärtnerei haben wir halt so schöne Pflanzen geholt und haben die halt irgendwie jedem Nachbarn mitgegeben, weil wir einfach dachten, okay, es ist so ein bisschen wie sich halt irgendwie in anderem Kontext Nachbarn halt vorstellen. Wir sind halt jetzt da, wenn irgendwas ist, schreibt uns, geht in direkten Dialog auf uns zu und wir probieren da halt schnellstmöglich drauf einzugehen und so ist das jetzt halt auch, dass Leute uns dann halt einfach schreiben, wenn es halt ein bisschen zu laut ist und dass wir dann halt eben natürlich direkt dann halt irgendwie an die Pegel gehen und dementsprechend dann halt leiser machen.
Theresa und Kai, wie ist das bei euch? Ich meine, bei euch ist ja noch ein bisschen konzentrierter, wenn ihr sagt, direkt in Wohnungen, da wohnt vielleicht jemand drüber, der will seine Ruhe haben. Wie geht ihr damit um?
Ja, das Prinzip vom Tapetenwechsel ist ja, wir sind sehr zeitlich komprimiert, würde ich sagen. Wir machen das von 16 bis 20 Uhr, also wir sind darauf bedacht, dass wirklich spätestens 8:45, also 20:15, 20:30 Feierabend bei uns ist, sodass halt auch hinten raus keiner Grund hat, sich zu beschweren. Aber wir haben natürlich auch Berührungen und Kontakte mit Nachbarn, Nachbarn, die uns positiv oder die dem ganzen Konzept positiv gegenüberstehen und das cool finden, vielleicht sogar ein bisschen schüchtern mal reinlunzen und ja, sehr interessiert sind, das auch toll finden. Und natürlich kommen wir aber auch mal an Nachbarn, die das eher als störend empfinden. Das hatten wir jetzt, glaube ich, zweimal, wenn ich mich so richtig erinnere, dass wirklich Nachbarn dann nicht so begeistert waren, aber dann probiert man in den Dialog zu kommen, da muss man gucken, kann man sie von dem Konzept überzeugen, kann man sie irgendwie beruhigen, ja, und dann entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Das muss man halt einfach auch, die Erfahrung muss man auch machen, es gehört halt auch einfach dazu.
Ja, und wir haben die Nachbarschaft auch im Vorfeld eingeladen und informiert. Viel wichtiger sogar einfach eingeladen, weil wir ja nicht nur als Eindringlinge mal kurz vorbeikommen, Lärm machen, sage ich mal, und wieder gehen. Und da gab es einfach wirklich verschiedene Erfahrungen. Wir haben ja am Herrenberg angefangen, im Plattenbaugebiet. Ich glaube, das war total skurril, dass wir da waren und da haben wir vielleicht viele eher überfordert, jetzt anders als wir da im Brühl unterwegs waren, da war das komplette Haus da, die Nachbarn kennen sich sowieso schon, wir hatten auch dann im Dachgeschoss noch ein Atelier offen und wir hatten dann noch eine Ausstellung im Treppenhaus, also wir haben eigentlich das ganze Haus okkupiert und die Nachbarn sind eben auch aufgetaucht, auch am Herrenberg sind Nachbarn aufgetaucht, manche haben dann erst den Bericht im MDR gesehen, auch Leute, die ich im Vorfeld eingeladen habe, ganz bewusst, die sich vorher nicht getraut haben und als sie es dann im MDR gesehen haben, haben sie gesagt, ach, das war ja cool, wann ist denn das nächste Mal? Also ich glaube, das ist einfach dann so ungewöhnlich, dass man vielleicht erstmal ein bisschen Angst hat. Ja, aber ansonsten, genau, war glaube ich eher der Zuspruch eher positiv und wir sind auch gespannt, wie es so in den Kleingärten jetzt ankommt, weil es ja da auch nochmal keine Wände gibt und dass er auch eher über ein größeres Gebiet hinausstrahlt, aber wir schauen natürlich schon, dass auch die Auswahl der Musik dem Anlass entsprechend passt.
Ich würde auch noch mal was ergänzend zu dem Thema ganz kurz sagen. Und zwar haben wir eben auch die Erfahrung gemacht, weil jetzt diese ganze Thematik geht ja jetzt so ein bisschen Richtung, wie verhalten sich die Nachbarn, ne? Und wie können die mit unserer Kultur leben? Was man auch ganz deutlich sagen muss, ist, dass eben aber auch die Besucher eines Projektes ganz erheblich dazugehören, sich entsprechend in die Nachbarschaft zu integrieren. Und wir haben eben auch immer wieder Gäste, die das eben nicht verstehen, ne? Wo wir dann uns auch mehr oder weniger für unsere Gäste entschuldigen müssen und sagen müssen, hey, das ist auch nicht unser Anspruch, ne, von einem nachbarschaftlichen Verhalten, weil die dann nach einer Veranstaltung nachts um 11 anfangen, Skateboard zu fahren, ne, und einen Kofferraum aufzumachen und da Mucke zu hören, und das im Wohngebiet. Und das ist einfach schlecht. Und ich glaube, da versuchen wir auch immer zu kommunizieren. Man muss aber eben auch sagen, da gibt es eben auch Leute, genauso wie es Nachbarn gibt, die da wenig Toleranz haben, gibt es eben auch Besucher, die man auf seinem Gelände hat oder in seinem Projekt, die da leider Gottes auch das nötige Feingefühl vermissen lassen. Und so muss man das auch von beiden Seiten betrachten, ne? Man kann jetzt nicht immer sagen, der Nachbar ist schuld.
Wie wichtig ist denn Nachbarschaft in der heutigen Zeit? Also man hat immer so das Gefühl, wenn ich jetzt meine Oma reden höre, die sagt dann, ja, zu DDR-Zeiten, da waren die alle, was weiß ich, auch in den Plattenbaugebieten, die sind dann unten im Keller gewesen, haben zusammen Party gemacht, der hat sich das geborgt, der hat sich das geborgt. Heute ist das alles eher so ein bisschen anonymisiert. Würdet ihr sagen, das trifft zu, es muss auf jeden Fall noch was passieren Richtung Nachbarschaft, oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht?
Das ist jetzt sozusagen nicht das einzige Projekt, was sich halt mit der Thematik auseinandersetzt. Also wir hatten halt mit Spirit of Football halt auch und der Kovo zusammen halt auch schon mal halt so ein Projekt, wo es darum ging, einfach diese ganze Anonymisierung, also dass wir immer mehr in fremdbestimmten Wohneinheiten halt irgendwie sind und dann da halt natürlich so eine Art Community Living halt irgendwie erzeugen wollen, wo die Leute halt irgendwie diesen Austausch haben. Und ich glaube, dadurch, dass sich aber jeder halt einfach viel zu sehr hinter der eigenen Tür halt versteckt, ist es einfach wichtig, so Schnittstellen zu schaffen, wo die Leute sich wieder begegnen können, also wo es gemeinsame Grillaktionen gibt, wo halt einfach auch diese ganze Wir-Gefühl und Identifikation mit dem Ort an sich halt einfach mehr in den Fokus kommt und so. Also da haben wir halt dann bei dem Konzept damals halt auch so kleine Techniken entwickelt, wo es darum geht, also wenn ich halt in dem Raum, früher hatte ich halt jetzt so eine Rabatte vorm Haus und da habe ich halt irgendwie 3 Blumen gerupft oder halt ein bisschen Unkraut rausgemacht und ich habe aber halt mich irgendwie ein wenig einbringen können. Und dadurch kommt natürlich auch ein gewisses Maß an Identifikation. Also das heißt, wenn ich nicht nur fremdbestimmt bin, sondern halt auch mich damit auseinandersetzen kann, mich beteiligen kann und sozusagen das Projekt halt nicht nur konsumiere. Und das ist halt das, was man dann auch halt im Wiergarten halt auch übertragen haben, wo es einfach darum geht, also ganz, ganz viele Nachbarn werden ja irgendwann zu Vereinsmitgliedern oder zu Leuten, die sich beteiligen und die halt auch einfach sagen, ich gestalte das ganze Projekt mit, also weil, ja, das ist halt so, jeder, der da eine Zaunlatte dranhängt, sagt auch einfach, okay, warte, da ist jetzt auch mein Bereich und dann schützt man das und man wertschätzt es. Und ich glaube, diesen Raum muss man, also auch was so Stadtplanung und so Sachen geht, man muss in der Planung, auch wenn es paradox klingt, aber Freiraum, der nicht geplant ist, der sich selbst entwickeln darf. Das ist wie eine Pflanze, die ich setze. Da kann ich halt auch sagen, okay, du bist jetzt nicht der fertige Baum, sondern ich muss hier halt auch einfach das Licht zum Wachsen geben und aber auch einfach diesen Freiraum, dass es sich entfalten kann. Und dennoch kann ich ja den Ort planen, wo sie steht.
Wie seht ihr das vom Tapetenwechsel? Ihr wart ja nun schon im Plattenbau. Ist es da eher anonymisiert oder...
Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ja auch eine sehr subjektive, emotionale Herangehensweise ist. Die Leute, die sagen, früher war das alles so und so und früher war das alles so und so, die glorifizieren natürlich auch eine gewisse Sichtweise, eine gewisse Zeit. Und vielleicht war es so, vielleicht war es nur mit bestimmten Prozentzahlen so. Und ich selber wohne leider, ich wohne nicht im Plattenbau, um jetzt da so eine Meinung bilden zu können. Beim Tapetenwechsel haben wir die Erfahrung gemacht, dass es schon vorsichtig war, aber wir sind halt auch Gäste beim ersten Tapetenwechsel am Herrenberg gewesen, ne? Und wir haben probiert, wir haben mit dem STZ, mit dem Stadtteilzentrum vor Ort kooperiert und haben probiert, da natürlich die Nachbarschaft zu erreichen. Es hat zu gewissen Maßen geklappt, aber natürlich hat man dort auch eine sehr alte Anwohnerschaft vorwiegend und die natürlich jetzt zu ermutigen, zu sagen, guck mal, da kommen junge Leute und die machen irgendwas, ist das natürlich auch so eine Generationsfrage. Ich glaube, da muss man sehr sensibel arbeiten und positive wie negative Erfahrungen machen, um langfristig einfach Erfolg haben zu können in der Nachbarschaftsarbeit. Aber jetzt zu sagen, die Nachbarschaft am Herrenberg funktioniert so und so, das steht nicht in meinem Ermessen und von daher finde ich die Frage schwierig zu beantworten.
Also ich selber arbeite seit 2 Jahren im Stadtteilzentrum am Herrenberg und so kam es auch erstmal zu sagen, der Tapetenwechsel findet das erste Mal da statt. Auch aus dieser Motivation heraus, dass es diese Art von Veranstaltung da einfach nicht gibt oder generell eigentlich wenige bis keine kulturellen Veranstaltungen. Und wir wollen mit dem Tapetenwechsel generell ja auch zeigen, wie einfach es ist, Kultur überall entstehen zu lassen und auch selber zu organisieren und sich Leute ins Boot zu holen. Und das ist wirklich eine riesengroße Debatte. Das war jetzt auch spannend, die Studenten im Heizberg, die Architekturstudenten, die haben sich auch mit dem Plattenbau beschäftigt und da gab es viele Diskussionen und was ist da passiert, welche Entwicklung gab es da in den letzten Jahrzehnten und aus meiner Erfahrung heraus, das wollte ich ja ursprünglich sagen, kann ich sagen, also oft sind diese Plattenbaugebiete einfach zu Schlaf-Einkaufsorten geworden. Es gibt kaum Begegnungsmöglichkeiten. Öffentliche Flächen werden leider von der Anwohnerschaft nicht selbst benutzt. Da gibt es auch leider im Südosten auch Angsträume aufgrund von leider anderen Strömungen, die da oben auch präsent sind. Und ich habe da versucht, einige Nachbarschaftsprojekte zu initiieren, auch mit Anwohnern und Ehrenamtlichen zusammen, die aus dem Viertel kommen. Zum Beispiel das Projekt Auf gute Nachbarschaft, da haben wir ganz simpel einfach Türanhänger konzipiert mit Ich suche und ich biete, haben kurz erklärt, worum es da geht und um einfach den Austausch mit den Nachbarn zu aktivieren und eigentlich nur wieder daran zu erinnern, das kann man machen, das, man muss nicht Angst haben und man kann die Tür öffnen und auch mal miteinander ins Gespräch kommen, man kann Zeit teilen für einen Kaffee, man kann Hilfe anbieten beim Tragen, also es sind so simple Sachen oder ich brauche eine Bohrmaschine oder was weiß ich, um da wieder anzuregen und als wir das verteilt haben, sind total gute Gespräche entstanden und auch wo viele von früher erzählt haben oder sich da vielleicht auch über ihre aktuellen Nachbarn aufgeregt haben. Wo man einfach auch also gesagt hat, na, dann fangt doch an und hängt doch diese Schilder jetzt komplett bei euch im Haus mal an die Tür und probiert's aus. Und genauso die Nutzung öffentlicher Flächen. Also das ist nicht leicht. Auch da habe ich Fördergelder beantragt für ein Projekt, damit die Leute einfache Outdoor-Spiele ausleihen können, Hängematten, um die einfach zu nehmen, kostenlos und dann hinzuhängen und so Vorbild zu sein. Und das man kann das anstoßen, aber das Wichtige ist, dass es ja mit der Anwohnerschaft vor Ort passiert und ja so ein Umdenken wieder losgeht. Und ich habe dann selber überlegt, wie ist es denn in meiner Nachbarschaft, ne? Und ich habe auch diese Türanhänger überall hingehangen und darüber gesprochen, weil das Problem gibt es jetzt erstmal nicht nur in Plattenbaugebieten, sondern das ist personenabhängig, zeitabhängig, glaube ich auch. Hat man die Zeit, sich mit seinen Nachbarn auseinanderzusetzen oder flitzt man nur von Termin zu Termin und ist die ganze Zeit unterwegs? Lebensphasenabhängig, ja.
Ja, ich glaube auch, das ist schwierig. Jeder ist wahrscheinlich auch ein anderer Typ. Der eine macht die Tür zu, will seine Ruhe haben, will von rechts und links nichts wissen. Ist noch nicht mal böse gemeint, ist vielleicht einfach so. Was sagt ihr denn eigentlich bezüglich des Nachbarschaftspreises? Ich hatte ja schon mit Herrn Vollmer gesprochen, das Interview haben wir gerade gehört. Da war noch nicht klar, dass der Herr Seehofer jetzt den Schirmherrpreis oder die Schirmherrschaft vielmehr nicht mehr übernimmt. Gestern am Donnerstagabend letzte Woche wurde dann bekannt, dass der Horst Seehofer die Schirmherrschaft für diesen Preis abgibt. Was sagt ihr denn dazu? Es gab ja verschiedene Diskussionen. In Köln und Berlin haben zwei Organisationen die Nominierung abgelehnt aufgrund, dass eben Herr Seehofer den Vorsitz bzw. die Schirmherrschaft übernommen hat oder er hat es ja nur vererbt gekriegt. Ursprünglich war es ja der Thomas de Maizière, also sprich das Innenministerium. Was ist so deine Meinung, Ronny, vom Biergarten zu dieser ganzen Diskussion? Wie steht ihr dazu?
Ja, also wie stehen wir dazu? Wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit, da in Gänze miteinander zu sprechen. Sicherlich haben wir da auch ein differenziertes Meinungsbild. Und grundsätzlich finden wir auch nicht gut, was ein Herr Seehofer da als Innenminister von sich gibt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass da das Amt über der Person steht und eben das Bundesinnenministerium da Partner dieses Nachbarschaftspreises ist, aufgrund inhaltlicher Gründe, weil eben diese ganzen Kernthemen, die auch Nachbarschaft betreffen, alle im Innenministerium angesiedelt sind. Deswegen finde ich es auch gut, dass es diese Partnerschaft gibt und dass da auch der Innenminister, ob das jetzt der Herr Müller-Meyer-Schulze ist, die Schirmherrschaft trägt, fand ich auch gut. Dass sie diese Schirmherrschaft jetzt abgelegt haben, ich denke, das ist jetzt dem medialen Druck geschuldet. Tut vielleicht allen Seiten gut, dass das Thema damit beendet ist. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen. Ich finde, man sollte immer im Kontakt miteinander bleiben und man sollte immer über Dinge diskutieren. Diese Diskussion ist jetzt dadurch beendet worden. Vielleicht hätte man ja mal die Gelegenheit gehabt, bei so einem Termin wie der Preisverleihung mal mit einem Herrn Seehofer ins Gespräch zu kommen und ihn vielleicht durch all diese schönen Initiativen, die dann da auch auf der Bühne stehen, zu überzeugen, dass eben Integration ein tolles Thema ist.
Wie sieht das bei euch aus, Theresa Kai?
Naja, wir wurden mehr oder weniger auch darauf aufmerksam gemacht. Erst wurde es uns indirekt zukommen lassen, die Information, dass die Initiativen am Sonntag letzte Woche zurückgetreten sind. Und dann haben wir natürlich auch angefangen zu diskutieren und dann fing es leider an, Das ist meine persönliche Meinung, dass es auf Facebook dann anfing, dass wir öffentlich angefragt wurden, ob wir denn nicht bitte den Preis zurückgeben wollen. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir auch unter Druck gesetzt wurden und ja, dann uns überlegt haben, eine Stellungnahme zu verfassen und auch leider kein reales Treffen, kein reales Tapetenwechseltreffen hat, sondern es wirklich einfach über die Online-Kanäle geklärt haben, wie wir dazu stehen und wirklich unsere Meinung ist. Wir finden es gut, wir finden die Diskussion großartig, es soll diskutiert werden. Die Reaktion, die Herr Seehofer dann mit dem Rücktritt der Schirmerschaft gegangen ist, diesen Weg, den er gegangen ist, der ist auch sehr diskutabel und sehr kritikwürdig, würde ich mal behaupten. Wir haben uns einfach dazu entschieden, die Nominierung trotz Aufruf nicht zurückzugeben, weil wir es einfach schade finden würden. Wenn die Nebenanstiftung mit dem Geschäftsführer Herr Vollmann, der sich auch wirklich sehr adäquat und sehr gut geäußert hat zu dem ganzen Dilemma, würde ich es mal einfach nennen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass solche Projekte, solche Preise, solche auch Gelder im Endeffekt, die da sind, irgendwie verpuffen. Jetzt ist die große Frage, was passiert weiterhin mit diesem Preis, wo der Schirmer weg ist? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich hoffe, diesen Preis wird es weitergeben, weil es einfach wichtig ist, dass Gelder in ehrenamtliche Arbeit fließen, in integrative, in kulturelle, in Bildungsarbeit. Und jeder, der Zeit und Lust hat, guckt bitte auf diese Nachbarschaftspreisseite von der Nebenanstiftung. Da sind, wir haben es nochmal geguckt, 104 Initiativen.
Nein, oder 102 vielleicht jetzt noch, weiß ich nicht, ob das schon angeglichen
genau, ist. Vielleicht 102, ja. Auf jeden Fall über 100 Initiativen und Projekte aus ganz Deutschland angeführt. Und das ist halt ein unheimlich breites Spektrum. Da sind der Wirgarten und wir dabei aus Thüringen, die eher kulturelle Arbeit machen. Aber da wird auch irgendwo ein Bolzplatz und eine Skateanlage gebaut. Es gibt was mit älteren Leuten, eine Gemeinschaft, ein Picknick irgendwo. Also es sind wirklich ein bunter Fächer an Initiativen, Projekten, die ganz, ganz toll sind, die für Weltoffenheit stehen, die für Toleranz stehen. Und umso großartiger ist es doch, dass solche Projekte Geld vom Innenministerium bekommen, um ihre Arbeit fortzusetzen, um ihre Arbeit zu intensivieren, wie man es auch mal nennt. Und einfach dort, wie haben wir es geschrieben, ja, Geld aus dem Innenministerium in sozialer und kultureller Vielfalt erblühen lassen. Ist sehr pathetisch, ja, aber vielleicht im Diskurs mit einem Herrn Seehofer kann man auch mal pathetisch sein. Und wir hätten es cool gefunden, wenn der Dialog auch auf der Preisverleihung stattgefunden hätte und man hätte sagen können, ja, vielen Dank, lieber Herr Seehofer, vielen Dank, liebes Innenministerium, wir machen jetzt unsere Arbeit weiter und dann hätte man gucken können, wie wird da reagiert, wie wird da ein Dialog stattfinden und nun muss man schauen, wie mit diesem Preis weiter verfahren wird. Wir hoffen, dass nicht auf einmal Gelder für wichtige Sachen deutschlandweit fehlen.
Bis jetzt hat Herr Vollmann auf jeden Fall noch nicht sich dahingehend geäußert, dass jetzt das irgendwie alles nicht mehr stattfindet. Also er hat auch gesagt, dass er enttäuscht ist darüber, über den Rücktritt vom Herrn Seehofer. Aber wahrscheinlich, also so wie es ja auch im Interview gesagt hat, er macht das eben auch nicht an der Person fest, so wie Ronny ja auch gesagt hat, sondern es ist ja das Amt. Wie gesagt, ursprünglich war das ja der Herr Messier. Das gab es ja letztes Jahr schon. Es wurde letztes Jahr ins Leben gerufen. Und ihr seid natürlich auch gefragt, Kai hat es gerade angesprochen, denn es gibt ja auch einen Publikumspreis und für den könnt ihr noch bis zum 22. August abstimmen unter www.nachbarschaftspreis.de. Da könnt ihr alle Initiativen anschauen, da wird über jede Initiative berichtet, was sie machen, wie sie es machen und da könnt ihr abstimmen für euren Favoriten. Was sagt ihr so, wollt ihr gewinnen?
Gewinn, das ist so eine, das hatten wir eben auch schon vor dem Interview mit dem Wirgarten besprochen. Wir finden das eigentlich auch schade, dieses Wort Gewinn, ne? Man steht so in Konkurrenz, 104 Initiativen werden in Konkurrenz gerückt, das ist für uns ein bisschen schade. Egal, wer dann nachher auf dieser Bühne steht, wird es verdient haben und wird wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Arbeit weiterhin leisten. Wir würden uns natürlich freuen über eine finanzielle Unterstützung, aber das würde sich, glaube ich, jeder dieser über 100 Initiativen und jeder, der es schafft, hat es verdient und sollte da weiter gute Arbeit leisten.
Und es gibt ja neben dieser Publikumskategorie noch andere, die von einer Jury ausgelobt werden. Und ich glaube, wir gehen da ganz entspannt ran und wir erachten das jetzt schon als große Wertschätzung, da nominiert worden zu sein und finden alle anderen Projekte genauso preiswürdig und wollen uns da nicht in die Entscheiderrolle stellen, zu sagen, das ist jetzt besser oder hier ist es so und so. Und auch einfach dieses E-Mail-Abstimmungsprinzip, das ja, widerstrebt mir persönlich sehr, weil da einfach Projekte, die eh schon sehr gut vernetzt sind, sehr gut funktionieren, Leute in den gewissen Altersklassen kennen, die für die das kein Problem ist, mal eben so eine E-Mail-Abstimmung zu machen, da einfach einen Vorteil haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass so Projekte, Seniorenprojekte und andere Sachen da trotzdem eine Chance haben, genügend Leute zu erreichen. Und viele Projekte, denke ich, die noch nicht so bekannt sind, die können mit diesem Preisgeld vielleicht auch viel, viel mehr anfangen und vorwärts kommen. Genau, aber haben dann vielleicht noch nicht die Crowd hinter sich. Also wir freuen uns jetzt schon. Wir freuen uns auch, wenn wir gewinnen würden. Und ja,
wir freuen uns aber auch für jeden anderen.
Ja, klingt jetzt so hippie-mäßig, aber ja, es ist tatsächlich so.
Ronny, Kai vom Biergarten, wie seht ihr das? Seid ihr angespornt und sagt, ey, wir rocken das Ding? Oder ist euch auch eher, naja, nicht egal, aber sagt ihr, uns ist der Austausch untereinander viel wichtiger als das Geld sozusagen?
Das klingt jetzt wie eine Hopp- oder Top-Frage, beinhaltet aber sozusagen halt beide Varianten. Also zum einen, wir rocken das Ding, ist natürlich schwierig zu sagen, halt irgendwie, wenn das bestimmt wird durch alle anderen. So, das ist auch nicht unsere Intention, sondern es ist letztendlich halt, glaube ich, wie bei den meisten Initiativen, es ist so eine, teilweise eine Huldigung der Arbeit, teilweise gibt es Projekte, die halt irgendwie erst entstehen könnten, eventuell, wenn sie das gewinnen. Aber ich meine, letztlich ist es halt einfach das, was Nachbarschaft irgendwie bedeutet. So, wir alle sind halt irgendwie, glaube ich, in einem sozialen Kontext halt tätig. Das bedeutet halt auch einfach, dass wir genauso halt natürlich auch nachbarschaftlich zu anderen Projekten gucken und halt auch einfach da genauso halt irgendwie das gönnen und halt einfach sagen, okay, letztendlich ist es etwas Positives, was alle trifft. Und ja, so ist es halt ähnlich wie bei der Seehofer-Diskussion. Wenn man es mal realistisch sieht, ist es eine schöne Sache, dass so viele Leute, also dass es auf einmal auch eine Form von zwar ausgewählten und selektierten Katalog gibt, aber was Leute in Deutschland bewegen. Hm. Und das halt, denke ich, zu 90% aus ehrenamtlichen Aspekten, weil sie halt einfach genau dieses Thema Nachbarschaft halt irgendwie sehen und sich dann halt einfach so die Hände reichen. Und dann finde ich es schön, dass es halt auch so diese Idee gab, halt so letztes Jahr zum ersten Mal diesen Preis auszuloben, weil man halt auch sagt, okay, wir möchten das würdigen, huldigen und nicht Leute halt, glaube ich, in eine Competition miteinander setzen, sondern einfach halt sagen, warum ich es auch sehr, sehr gut finde, dass es diese verschiedenen Kategorien gibt, dass man halt einfach sagen kann, okay, vielleicht ist es da der mediale Teil und ich erreiche halt mediale Nachbarn, die halt ja trotz alledem halt auch in dem Dialog mit einem stehen, weil ich finde, dass halt Nachbarschaft jetzt nicht nur unbedingt derjenige, der neben mir wohnt ist, sondern dass manchmal halt vielleicht auch ideelle Nachbarn, also geistige Nachbarn, Schaffensnachbarn und alles gibt. Und deswegen finde ich, um das zu unterbrechen, ist es wunderbar, dass es halt so eine Sache gibt. Es ist schön, dass halt irgendwie eins der Projekte halt irgendwie dadurch nochmal eine Unterstützung bekommt, um irgendwie mehr vielleicht zu zeigen und mehr auszudrücken und ja, habe deswegen keine Competition-Gedanken. So, freue mich für jeden, freue mich für uns. Freue mich für die Nachbarn, die halt auch die Konsequenz aus geförderten Projekten dann mitgenießen kann.
Was würdet ihr so abschließend noch euch denn wünschen? Also wenn ihr jetzt einen Politiker, der was rocken könnte, vor euch hättet und ihr würdet sagen, in Bezug auf Nachbarschaft würden wir uns das und das wünschen mit den Projekten?
Ich sehe es halt so, die Diversität bei Nachbarn und Persönlichkeiten ist halt immer ganz verschieden. Das heißt, also ich muss Schnittstellen schaffen, wo sich die Leute treffen. Ich denke, dass man nicht Möglichkeiten schaffen muss, die man benutzen kann, sondern ich glaube halt, dass manchmal das, wir hatten es vorhin halt kurz mit diesen der Brachflächen, die halt irgendwie vom Haus genutzt werden. Also ich bin halt auch noch so in der DDR halt groß geworden, da hat man das Haus wischen müssen, jede Partei. Und das ist genau dieser interessante Punkt, dass ich von meinem eigenen Ideal, von meiner Komfortzone so einen liebevollen Zwang habe, auch mal mich an der Gemeinschaft zu beteiligen. Und dadurch entsteht das automatisch. Also ich weiß nicht, welches Haus heutzutage noch selber von den Bewohnern geputzt wird.
Vor der Haustür wird alles gemacht. Subotnik.
Genau. Also der Hausdienst an sich nicht, aber so dieser Reinigungsaufruf für die Leute in der Straße. Also es ist immer, man braucht nur so einen kleinen Popoklaps, vielleicht auch ein kleines bisschen muss. Aber dann fangen die Leute halt einfach an und das merkt man halt auch bei vielen anderen Punkten. Wenn du einmal den ersten Schritt gehst, dann fällt der zweite halt deutlich leichter und man kommt schneller ans Ziel.
Wie sieht es bei euch aus, Tapetenwechsel? Was würdet ihr euch wünschen, auch von der Politik, dass ihr ein bisschen unter die Arme greift? Mehr?
Prinzipiell sind wir über jede Form von Anerkennung erstmal froh. Ich bin unter anderem auch Teil des Kokolores-Organisationsteams und beim Tapetenwechsel. Wir wünschen uns einfach auch, da es auch immer mal Diskurse gibt und auch über Fördergelder geht oder über irgendwelche darf stattfinden, wie, in welcher Art und Weise.
Ja, seltenen Ereignisse.
Genau. Würden wir uns auch freuen, wenn gewisse Politiker, gerade aus dem Stadtrat, auch aus irgendwelchen Bürgermeisterämtern, die man hier vielleicht nennen kann, auch einfach mal, gerade beim Kokolores bietet sich ja an, Teil des Festivals sind, schaut sich an, guckt mal, was wir machen, Horizonterweiterung durch Teilhabe, ne, kommt einfach mal vorbei, nur kommen Sie, wenn man es mal als Aufruf machen kann, fände ich schön, und dann einfach, dass man auch mal in einen Diskurs gehen kann, in einen Dialog gehen kann, der irgendwie, ja, auf Augenhöhe stattfindet, indem man mal erzählt, was man macht und die auch wissen, worum es geht. Das fände ich ganz schön. Es ist aber wieder auch meine persönliche Meinung, rede ich nicht als Kokolores oder Petmex, sondern als Kai. Das fände ich von einem Politiker schön, einfach wirklich die Begegnung zu schaffen und auch einfach Teil zu sein. Und gerne auch beim Tapetenwechsel kann sich auch gerne jeder anmelden und mal schauen, was da gemacht wird und mal zu sehen, was kann denn ehrenamtlich geleistet werden und was kann man denn vielleicht auch fordern?
Ja, das ist auch schön. Die Kulturdirektion hat sich auch schon angemeldet für dieses Mal. Generell wünsche ich mir ein frisches Ermöglichungsdenken innerhalb der Verwaltung. Das sind sehr viele Ämter, das Ordnungsamt, das Tiefbau- und Verkehrsamt, das Umwelt- und Emissionsamt. Sage ich das jetzt auch falsch, aber ich merke an ganz vielen Stellen, wo wir von Genehmigungen abhängig sind, da werden uns Steine in den Weg gelegt. Da vergeht ganz viel Zeit, da werden Argumente hervorgebracht, die wirklich einfach der Argumente wegen gebracht werden. Und ich habe es jetzt schon mal gesagt, seltene Ereignisse. Also es ist, da spreche ich auch aus anderen Kontexten, es ist manchmal und sehr oft sogar sehr frustrierend, wie schwierig das ist. Und ich glaube, die Verwaltung in Erfurt hat da noch sehr viel Potenzial, eben in so ein Ermöglichungsdenken zu kommen. Es gibt einige Leute, die da zum Glück an den richtigen Positionen sitzen und das auch haben, aber ich denke, da gibt es auch noch einige, die sich davon eine Scheibe abschneiden könnten.
Und da muss ich leider, damit das jetzt in diesem gemeinsamen Interview nicht so stehen bleibt, nochmal für uns sprechen. Wir können diese Erfahrung nicht teilen. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen in der Stadt gemacht, die uns eigentlich da immer als offene Ratgeber zur Seite stehen und eben auch vieles möglich machen. Also ich glaube, es kommt halt auf eine gewisse Transparenz an und auf eine gewisse Informationsbereitschaft auch der Akteure. Und ich kann mich jetzt, wir hatten jetzt erst wieder das Abenteuercamp gemacht oben im Lutherpark. Und da gab es einige Begehungen, die muss man eben mitmachen und da muss man eben auch ganz klar erklären, was man machen möchte. Und da gab es natürlich auch eine Einschränkung aufgrund des Brandschutzes. Aber ansonsten eigentlich kann ich das so nicht stehen lassen, dass die Stadt Erfurt da die Kultur nicht unterstützt, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie schon wollen, aber manchmal auch so auf der Gegenseite nicht so richtig die Gesprächspartner finden, die ihnen auch Auskunft geben, ne? Und ich habe ja früher mal für den öffentlichen Dienst gearbeitet. Vielleicht muss man einfach auch mal die verstehen, dass hinter all diesen Verwaltungsakten auch Menschen sitzen, die sich freuen, wenn jemand anruft, wenn jemand ihnen mal erklärt, was für Menschen dahinter stehen, was sie für Ideen haben. Und dann habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sie dann schon gesprächsbereit und offen sind. Also das ist jetzt nicht so konfrontativ, wie es sich vielleicht anhört. Natürlich geht nicht alles, ist auch klar. Was man auch nochmal sagen muss, gerade was dieses ganze Lärmthema angeht in Erfurt, wie du es vorhin schon gesagt hast, Erfurt ist leise geworden und die Stadtverwaltung kann ja am Ende nichts anderes machen, als dem Wunsch seines Bürgers Folge zu leisten. Und wenn da 22 Uhr der erste Anruf eingeht, so, dann müssen die handeln, weil das ist ihr Job, ne? So, und dann müssen wir einfach vielleicht auch Lobbyarbeit leisten unter uns Kulturschaffenden, dass wir vielleicht unsere Nachbarn so ein bisschen mehr sensibilisieren und sagen, hey, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen warten mit euren Anrufen, dann haben wir alle ein entspannteres Leben und die Stadtverwaltung kann dann eben auch hier und da mal ein Auge zudrücken.
Ja, ich denke auch, es gibt sicherlich auf beiden Seiten, ist ja immer so, muss immer geackert werden und gearbeitet werden. Und vor allem müssen die Menschen miteinander reden, kommunizieren, in Kontakt treten über solche Veranstaltungen, über solche Projekte. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, alle als Intuition haben.
Und das Schöne ist, da will ich gerne noch einhaken, um da auch auf gar keinen Fall auf der Gegenseite stehen zu müssen, gibt es ja die ständige Kulturvertretung in Erfurt und den Kulturlotsen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, dass es das gibt in Erfurt. Da können sich auch andere Städte noch daran orientieren, auch größere Städte. Genau, aber wenn, also die würde es auch nicht geben, wenn es eben diese, ich sag mal, Schnarchnasen an manchen Stellen nicht geben würde. Und auch da finde ich den Dialog total wichtig und kann den auch in Projekten, die ich begleite, auch ja, also davon erzählen. Und genau, also finde da Dialog und Verständnis beidseitig sehr gut.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich möchte nochmal hinweisen darauf, dass ihr, wie gesagt, noch bis zum 22. August abstimmen könnt auf www.nachbarschaftspreis.de. Tapetenwechsel und Wirgarten, das sind jetzt die beiden Projekte aus Erfurt, aber es ist noch aus Eisenach ein Projekt dabei und aus
Jena,
genau.
Ankommen Jena ist dabei, genau.
Ankommenspatenschaften, ja.
Genau. Bolzplatz, soll eine Skateanlage gebaut werden.
Prellerstraße, da geht es, glaube ich, um Fußball, würde ich jetzt mal tippen.
Das ist, glaube ich, der Bolzplatz, ja.
Genau. Also guckt euch einfach die Seite an, www.nachbarschaftspreis.de. Dort unter Publikumspreis, da könnt ihr abstimmen, könnt euch alle 104 Projekte anschauen. Und ich denke, ihr werdet auf jeden Fall erfahren, wer denn hier das gewonnen hat, sozusagen.
Ich glaube, wenn wir dürfen, vielleicht noch auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Ihr hattet ja auch noch so einen Veranstaltungshinweis, ne? Wann auch eine nächste Geschichte stattfindet. Wir machen eine Nachbarschaftsparty, passend zum Thema. Am 19. August ist ein Sonntag, ab 17 Uhr ist jeder Nachbar, der sich als Nachbar fühlt und auch nicht fühlt, eingeladen, auf eine Bratwurst und ein Bierchen im Wirgarten vorbeizukommen. Und ja, jetzt ihr.
Ja, bei uns wird es eher eine Information, dadurch, dass wir ein Anmeldeverfahren haben, was am Sonntag beendet wurde. Jetzt am kommenden Sonntag, am 12. August, findet der vierte Tapetenwechsel in Kleingärten in Erfurter Osten statt. Wir werden nicht sagen, wo genau, denn es soll ja ein über Anmeldung laufendes internes
Aber im Kleingarten kann man, denke ich, wenn man jetzt nicht das schaffen konnte, sich noch anzumelden am Sonntag, also ich denke jetzt einfach mal, wenn man dann so ein Stück weiter da oben oder da unten steht, kann man bestimmt
uns
was hören.
Genau, und findet uns. Genau, und wer Lust hat, bei den kommenden Tapetenwechseln dabei zu sein, kann unsere Website besuchen, www.tapetenwechsel.jetzt, kann sich auch in den Newsletter eintragen, da muss man eben die Stadt auswählen, Erfurt. Und erfährt dann zukünftig immer, was los ist, auch auf unserer Facebook-Seite. Genau, und wir begrenzen das, eben weil sonst der Ansturm zu groß ist, es zu eng wird und ja, sich alle vielleicht nicht so wohlfühlen und alles in Panik ausartet. Genau.
Ja, also in diesem Sinne ist noch ein bisschen was los im August, wo man hingehen kann, was man machen kann, mitmachen kann. Und ich denke mal, ihr seid bestimmt auch nicht böse, wenn jemand schreibt oder euch schreibt, hey, könnt ihr mir helfen? Ich habe Bock, irgendwie eine Nachbarschaftsinitiative zu gründen. Könnt ihr mir ein bisschen Tipps und Tricks verraten? Da kann man sich bestimmt auch an euch wenden. Wir Garten Erfurt und Tapetenwechsel Erfurt. Und ansonsten drücke ich mal die Daumen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.